Erstmal fröhliche Weihnachten, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt keine Bauchschmerzen mehr von der gestrigen Weihnachtsvöllerei. Normalerweise haben wir diesen letzten Donnerstag im Jahr ja immer einfach ausfallen lassen. Aber ich dachte, an so einem Feiertag, da finde ich es viel schöner, wenn wir uns nochmal hören. Mitgebracht habe ich keine neue, aber dafür eine sehr interessante Folge zum Thema Kinder und Glaube. Es geht um Religion natürlich, aber es geht auch um den Weihnachtsmann, um Anna und Elsa und um all die anderen Dinge, die man so glauben oder auch nicht glauben kann. Also kuschelt euch ein oder räumt den Geschirrspüler von gestern dabei aus, wir wollen ja realitätsnah bleiben. Wir starten rein mit Regina Laudage-Kleberg und einer Folge, zu der wir sehr viel Post bekommen haben, weil sie euch so gut gefallen hat wie uns. Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema: Kinder, Glaube und Religion. Und ehe ihr jetzt direkt ausschaltet, weil ihr vielleicht 1985 das letzte Mal ein Gotteshaus betreten habt und auch nicht vorhabt, das je wieder zu tun, oder weil ihr denkt, dass es in dieser Folge sicherlich nicht um eure Glaubensrichtung geht, wir sprechen hier heute nicht über eine Religion, sondern über Religion und Glaube im Allgemeinen. Und außerdem über all das, an was Kinder über Religion hinaus so alles glauben können und was das mit ihnen macht. Dabei kann es sich auch ganz profan um den Weihnachtsmann oder um Anna oder Elsa handeln. Also gebt uns 5 Minuten, um euch zu überzeugen, dass das hier ein wirklich interessantes Thema ist. Und wir, das bin natürlich zum einen ich, aber ich habe mir natürlich, wie fast immer, fachkundige Unterstützung geholt. In dieser Folge ist das die Religionswissenschaftlerin und Autorin Regina Laudage-Kleberg. Herzlich willkommen, liebe Regina.
Hallöchen.
Regina, zu dir erfahren wir gleich noch mehr. Ich finde, da gibt es wirklich spannende Fragen, die mir auch auf der Seele brennen. Aber zunächst mal, warum ist Glaube und Religion ein so wichtiges Thema, wenn es um Kinder geht?
Ja, also Religion oder Religiosität ist erstmal eine Ressource. Ich erkläre das mal mit der Pandemie. Weltweit sind zu Beginn der Pandemie ungefähr 50% mehr Suchanfragen nach Gebeten bei Google eingegangen.
Ach,
ja. Und wenn du jetzt auf den Religionsmonitor, das ist so was ganz Bekanntes von 2023, schaust, dann siehst du, Religion dient Menschen als Kraft, als Unterstützung, um Schwieriges zu durchleben. Zum Beispiel Stress und Unsicherheit. Und ganz allgemein gesprochen, Religion schadet Kindern also erstmal nicht, sondern sie kann eine Hilfe sein, Unverstehbares zu verstehen oder Unerträgliches, Unaushaltbares irgendwie auf irrationale Weise aushaltbar zu machen.
Und das gilt für jede Form von Glauben, also auch der Glaube, wir hatten es gerade, an den Weihnachtsmann, kann der auch helfen, über Dinge hinwegzukommen?
Ganz bestimmt. Also erstmal, ich glaube, über den Weihnachtsmann müssen wir nochmal im Detail reden.
Trigger. Ne?
Aber grundsätzlich glaube ich, jede Art von Glauben, die ein Kind auf eine Weise begleitet, dass es Dinge für sich bewältigen kann. Ja? Also Religion ist erstmal ja auch für viele Menschen eine Bewältigungsstrategie. Und warum sollte das was Schlechtes sein? Und deswegen alles, woran Kinder glauben, da kannst du irgendwie dir viele Beispiele überlegen. Also ich mache mal was ganz Unreligiöses als Beispiel. Meine Kinder haben imaginäre Freunde. Und an die glauben sie ziemlich dolle. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber meine haben das. Und die imaginären Freunde, die erleben ungefähr immer das, was die beiden nicht erleben können oder was sie sich nicht trauen. Die fliegen zum Beispiel ziemlich oft alleine nach Nordamerika. Also etwas ungewöhnlich irgendwie. Und die glauben sehr an die. Und erstmal auf den ersten Blick denkst du, ja, das hat ja überhaupt keine Bedeutung irgendwie. Aber natürlich, du siehst den Kindern ja zu, wie sie damit etwas entwickeln, sich was vorstellen, spüren irgendwie, da ist noch jemand anders, selbst wenn ich ganz alleine bin und so. Und ich finde das was ganz Wunderschönes. Und das findet ja rein in der Fantasie des Kindes statt, weil das Kind glaubt, dass dieser Freund da ist. Und ich habe schon rausgefunden, die imaginären Freunde sind keine Menschen.
Okay, du weißt aber nicht, was sie genau sind. Reich sind sie, wenn sie dauernd nach Nordamerika fliegen?
Ja, du, die sind relativ klein, weil die fliegen mit so einem Flugzeug, wo wir nicht reinpassen.
Ah, schade. Sonst können die einen ja auch mal mitnehmen, ne, mit ihrer Cessna. Ja, aber spannend. Das ist ein guter Gedanke, ne? Also selbst, ich habe letztens Young Sheldon geguckt. Kennst du diese Serie?
Nee.
Nee, die ist super. Große Empfehlung an der Stelle, gerade für Eltern, weil man es so fühlt, diese arme Mutter. Aber auf jeden Fall, dieser Sheldon geht oft in die Kirche und fängt an, mit dem Pastor zu diskutieren. Und dann kommt er irgendwann an einen Punkt, an dem er sich fragen muss, wenn er an einen Gott glaubt und es gibt ihn, dann schadet ihm das ja nicht. Wenn er an einen Gott glaubt und es gibt ihn nicht, dann schadet ihm das am Ende irgendwie auch nicht. Und wenn er an einen Gott nicht glaubt, den es am Ende gibt, dann schadet ihm das am Ende eventuell. Das fand ich total spannend, dass er das so ganz wissenschaftlich angeht, aber unterm Strich bleibt, an ihn zu glauben, kann am Ende nicht schaden. So, das fand ich einen total lustigen Ansatz, weil er eigentlich Atheist ist mit 9 Jahren, überzeugter Atheist. Aber da kommt er so ein bisschen ins Grübeln. Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken. An etwas zu glauben, was sich am Ende als nicht wahr erweist, aber was am letzten Endes einem gut getan hat vorher, tut nicht weh.
Ja, also ich kenne das auch so, nicht von Young Sheldon, aber ich kenne den Satz auch so, es ist doch nichts Schlimmes passiert, wenn es am Ende nach dem Tod tatsächlich zu Ende ist. Ja, merke ich ja dann nicht mehr.
Ja, also genau. Enttäuschung gibt es ja dann nicht.
Genau, gibt es ja. Alles nicht. Und ich würde sagen, wenn wir in dieses Thema reinstarten, dann geht es gar nicht so sehr darum, dass wir auf eine bestimmte Religion schauen müssen, sondern, also ich bin ja eine Religionswissenschaftlerin, wir gucken von außen auf Religionen und auf das, was Religion mit Menschen macht. Und jetzt nimm mal Religion so als übergeordnetes Wort dafür, was dich unbedingt angeht. Also das, was dein Herz so richtig tief und existenziell bewegt. Das hat mal so ein ganz toller Theologe gesagt, der heißt Paul Tillich, der hat gesagt, Religion ist das, was dich unbedingt angeht. Und wenn du das nimmst, dann ist das riesig. Dann ist das ein riesiges Feld und dann geht es gar nicht so sehr darum, gehörst du dem Islam an oder dem Judentum.
Gibt es denn etwas, was du so in allen Weltreligionen gesehen hast? Du hast ja Religionswissenschaften studiert und bist eigentlich Christin, so als Privatperson, aber hast den Islam und das Judentum als die Schwerpunkte in deinem Studium gesetzt. Was ich super spannend finde, weil dadurch hast du natürlich ein total breites Spektrum und kannst Dinge auch gut vergleichen und sehen. Gibt es etwas, was du sagst, das findet in allen Religionen und in allen Glaubensrichtungen statt?
Ja, also na klar. Und die haben unterschiedlich viel gemeinsam. Wenn du die Religionen anschaust, die sich an einen Gott richten, also die theistischen Religionen nennt man die, dann haben die natürlich eine Ausrichtung gemeinsam. Also die sind an ein Wesen ausgerichtet oder an mehrere Wesen ausgerichtet. Und die anderen Religionen, die das nicht haben, zum Beispiel chinesische Religionsformen oder der Buddhismus oder so, die sind nicht so ausgerichtet. Also die haben nicht so ein Gegenüber. Das ist erstmal ein Unterschied. Aber alle haben etwas gemeinsam. Sie sind alle sogenannte Sinnsysteme. Also sie schaffen Sinn in dem Leben von Menschen. Das ist die große Gemeinsamkeit von Religionen. Und dann zeigt sich das eben in so bestimmten Formen, ne? In Traditionen oder in bestimmten Ritualen. In der Regel sind Religionen unter anderem der Anbieter für Übergangsrituale. Also dass du mit Dingen, die sich in deinem Leben verändern, gut zurechtkommen kannst. Mhm. Und die Religion bietet dafür, ich mache jetzt mal ein ganz simples Beispiel vom Anfang des Lebens in der Kultur, in der wir leben, Taufe. Ja? Also ein typisches Beispiel, ein Kind wird geboren und dann wird das getauft. Und wenn du das jetzt aber in der Weite anschaust, dann hast du zum Beispiel im Judentum und Islam für Jungs dann eine Beschneidung, die zu Beginn als Übergangsritual stattfindet. Da, wo ich wohne in Westfalen, gibt es dann sogenanntes Kindpinkeln.
Das kenne ich auch, voll schrecklich.
Ja, ich finde es auch irgendwie ekelhaft. Ja. Den Ausdruck, ne, ist das, ich glaube, die Feier ist freundlich.
Sag mal kurz, was es ist.
Ich würde sagen, die Männer besaufen sich, dass das Kind da ist. So ist meine Zusammenfassung.
Ja, während die Frau schön im Krankenhaus liegt.
Genau. Ich würde sagen, ungefähr so. Also ich habe aber auch schon mal gehört, dass eine Frau dann so frisch zurückgekehrt sich auch schon drum gekümmert hat, dass das stattfindet.
Wow.
Das fand ich noch viel schlimmer.
Ja, das ist noch schlimmer.
Aber jetzt mal weg von dem Ding, die wir beide irgendwie innerlich abwerten, hin zu im Ritual. Und dann kennst du doch auch Menschen, die Babyshowers machen, zum Beispiel. Auch das ist ein Ritual, um diesen Neubeginn zu feiern.
Und irgendwie eine Aufnahme in eine Gemeinschaft.
Genau,
das ist
genau. Eine Aufnahme in diese Welt. Und deshalb, also da sind Religionen erstmal stark drin, dir Angebote zu machen, um mit Dingen umzugehen. Mhm. Und in der Regel sind sie heute auch fast alle irgendwie Orte, wo du Dankbarkeit adressierst in irgendeiner Weise.
Stimmt. Ich habe mal letztens über Manifestation und Spiritualität und so weiter habe ich ganz viel gelesen und da ist mir so aufgefallen, dass du eigentlich fast alles in den Religionen, die ich kenne, zumindest eigentlich wiederfindest. Also sowas wie manifestieren ist ja irgendwie das gleiche wie beten und sich etwas wünschen oder ein Dankbarkeitstagebuch schreiben ist das gleiche wie abends einmal sich hinsetzen und sagen, danke, lieber Gott, das oder danke an wen auch immer. dann das, den eigenen Tod vor Augen sich mal, also Memento Mori heißt das so, genau, sich vor Augen halten und die eigene Sterblichkeit auch sich immer wieder vor Augen zu halten. Zumindest, sage ich mal, in christlichen Kirchen hast du das ja eigentlich in jeder Messe, weil du immer mit diesem Kreuz und so weiter konfrontiert wirst. Das heißt, ganz viele Elemente finden wir über die Religion hinaus in allen möglichen spirituellen Zusammenhängen. Ich glaube, ich stelle jetzt mal die These auf, du sagst mir, ob du das auch so findest oder ganz anders vielleicht. Ich stelle jetzt mal die These auf, dass Religion im Grunde eigentlich die Psyche festigt und da ganz viele resilienzfördernde Faktoren einfach mit reingebracht werden und deshalb Religion tatsächlich etwas gerade dann immer stark wird, wie du es sagst, in so Pandemien zum Beispiel.
Religion als Resilienzfaktor, das kannst du auf jeden Fall nehmen. Also ich glaube, das ist auch fein, ne? Also dann spricht man von Funktionalität der Religion. Und das ist, glaube ich, für Kinder und für das Leben von Kindern total in Ordnung. Und jetzt hast du natürlich viele Facetten gerade angesprochen.
Sehr
also,
viele.
Ja. Also wir schichten es mal von vorne runter. Memento Mori, ja. Ich glaube, auf den ersten Moment denkt man doch, das hat doch gar nichts mit Kindern zu tun. Warum sollte ich denn das Kind irgendwie dazu bringen, sich seiner Sterblichkeit bewusst zu sein? Ich drehe das aber mal ein bisschen um. Wie attraktiv kann es sein, mit Kindern darüber sprechen zu können, dass es Tod gibt? Ohne dass sie sich Sorgen machen müssen. Oft haben kleinere Kinder ja gar nicht so viel Angst vor dem Tod wie wir, ehrlich gesagt. Die gehen da ganz schön realistisch oder auch natürlich mit um und stellen ja viele neugierige und für uns dann ein bisschen unangenehme Fragen. Mhm. Also rund um das Thema Tod und kommt danach noch was, kannst du total wundervolle und auch sehr fantasievolle Gespräche mit Kindern führen. So, und jetzt bietet dir die Religion oder die verschiedenen Religionen bieten dir dann ein Angebot. Was passiert danach, ne? Also viele von uns kennen, glaube ich, die christlichen Angebote. Da ist ein Leben nach dem Tod. Und ich übersetze das für meine Kinder gar nicht mit einer komplexen Theologieerklärung, sondern ich sage einfach, ich glaube, der Opa, der eine Opa bei uns ist schon früh gestorben, den haben sie nicht erlebt, der ist im Himmel. Und das heißt, den könnt ihr euch vorstellen. Und das ist doch erstmal was ausgesprochen Schönes, weil ihnen klar ist, okay, nach dem Tod ist nicht für immer alles zu Ende und es muss nicht ganz verzweifelt sein. Und trotzdem, glaube ich, solltest du als Eltern dann niemals den, ja, wie soll ich das freundlich sagen? Also ich glaube, wir sollten als Eltern nicht versuchen, so zu tun, als ob dann alles easy ist. Tod tut einfach weh, ja?
Ja.
Und das ist was ganz, ganz Schreckliches.
Ja, das ist tatsächlich was, was ich auch manchmal so in meiner Kindheit so als negativ wahrgenommen habe, dass Religion so ein bisschen wie so ein Tuch genommen wurde und einfach über Gefühle gelegt wurde. Aber du musst doch nicht traurig sein, ne? Es ist doch so und so. Also nicht von meinen Eltern, aber ich bin schon auch in so einem religiösen Umfeld aufgewachsen und da gab es dann eben diese Leute, bei denen ich das Gefühl hatte, ah, guck mal, was Trauriges gar nicht mehr stattfinden eigentlich.
Ja, und das, also, und ich glaube, dann kommt es in eine Welt rein, die, wo so auch ein bisschen richtig Leute anfangen, über Erziehungsideale nachzudenken. Also möchte ich meinem Kind bestimmte Dinge, ich sage jetzt mal ein krasses Wort, vorgaukeln.
Ja.
Also soll das Kind denken, Gefühle gibt es nur in positiv, weil ich ja ein gläubiger Mensch bin. Nein, würde ich sagen. Dass also der gläubige Mensch hat zwar ein Angebot, also Religion kann ein Angebot sein, wo du einen Halt erfährst, aber sie sollte dich, glaube ich, nicht davon wegbringen, deine Gefühle zu fühlen. Und wir zum Beispiel sagen das auch nicht, dass doch alles gut ist, weil schließlich, ne, das Kind weiß ja, da kommt doch ein Leben nach dem Tod, sondern versuch's mal anders zu denken. Wir sagen dann zu dem Kind, da ist jemand gestorben und wir glauben zwar, dass der im Himmel ist, aber jetzt gerade bin ich super sauer und stinkwütend auf Gott, dass dieser Mensch jetzt schon die Welt verlassen hat.
Ja. Ja, finde ich logisch und finde ich auch viel nachvollziehbar für ein Kind, als das so zu negieren, dass es weh tut, ja. Sag mal, wenn ich mit Eltern rede, dann die selbst gar nicht glauben und die vielleicht auch ganz ohne Religion groß geworden sind, denen tut das dann weh, den Kindern das nicht geben zu können, wenn es um Trauer geht. Also das merke ich so, das ist genau der Punkt, an dem es weh tut, das nicht geben zu können. Wenn ich also eine Mutter, ein Vater bin und zum Beispiel Opa ist gestorben, wie kann ich trotzdem irgendwas Tröstendes sagen? Gibt es denn irgendwas, was man sagen kann, was vielleicht, weißt du, was ich meine? Also Religion gar nicht so richtig voraussetzt, sondern irgendwie nur den Glauben an was Gutes. Hast du da eine Idee?
Also Ich glaube beides. Also erstmal, warum haben wir so einen starken Impuls zu trösten? Das Kind soll nicht traurig sein, ne? Mhm. Und ich habe auch von euch im Podcast gelernt, das sind erstmal Gefühle und die dürfen sein.
Gute ja? Elke. Danke, Elke.
Liebe Grüße, Elke. Und deswegen erstmal finde ich, ist das wichtig und gut, dass wir Traurigkeit und auch Wut in Bezug auf Tod empfinden. Es gibt so Kurven, wo es um Verabschiedung geht. Und eine ganz bekannte ist von einer Frau, die heißt Kübler-Ross. Und die hat da was dargestellt, wo du siehst, du gehst eigentlich durch Wut und Trauer durch. Also lass uns das doch erstmal sein lassen und stehen lassen. Also das ist das eine. Und dann, glaube ich, ist Ritual etwas, was du auch ohne Religiosität schaffen kannst. Also du könntest zum Beispiel sagen, jetzt lass uns mal von so einem Worst Case ausgehen, da ist jemand, der uns sehr nahe steht, gestorben und wir brauchen Trost, aber wir müssen auch zusammen traurig sein dürfen. Und dann gibt es vielleicht eine gemeinsame Erinnerungswand und die braucht keine Religion und dann malen wir da dran oder wir kleben Fotos von der Person auf oder wenn jemand schon schreiben kann, dann werden vielleicht kleine Briefe hingeschrieben oder hingeklebt oder so. Und so entsteht trotzdem ja auch eine Erinnerungswelt für diese Person und es braucht nicht diesen abstrakten Himmel dafür. Mhm. Und da entsteht Trost. Und deshalb, ich glaube, was Menschen, die nicht religiös sind, sich von Religionen abgucken können, ist, was machen die da? Die machen Ritual, die haben Dankbarkeit, die haben in der Regel das, was du gerade sagst, nämlich Trost. Und dann bauen wir uns unsere eigenen Formate dafür. Und dazu brauchst du, glaube ich, eher ein bisschen Kreativität und gar nicht unbedingt eine eigene Religiosität.
Das finde ich richtig gut, ja. Und was mir noch aufgefallen ist, das habe ich erst mit dem Tod meiner Oma verstanden, die erst vor kurzem gestorben ist. Diese Unsterblichkeit, die ist gar nicht so richtig an so einen religiösen Gedanken gebunden, sondern wenn ich jetzt was mache, weiß ich genau, was meine Oma dazu sagen würde. Ich habe sie einfach so inhaliert in meinem Leben, dass ich jetzt noch drüber schmunzeln muss, wenn ich was sage und ich genau weiß. Oder ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas aus dem Kühlschrank wegschmeiße, wenn ich so weiß, oh, Oma hätte den erhobenen Zeigefinger, würde mir von ihrer Kartoffelschalensuppe 1940 erzählen. Und das macht ja auch irgendwie unsterblich, ne? Diese ja. Erinnerung.
Ja, du hast also Erinnerung und das, was du erzählst, ist ja auch so ein bisschen die Tradition, die du mit Oma hattest. Oma hat solche Dinge gesagt, traditionellerweise. Auch das ist was Religiöses, wie gesagt, es geht dich unbedingt an. Und ich mache mal ein Beispiel von einem Kind. Mein kleiner Bruder, der war 4 Jahre alt, als unser Vater gestorben ist, sehr plötzlich. Und ich war so 21 und war total am Boden zerstört und wir sind so zum Grab gegangen zusammen und ich habe das Grab gegossen und so vor mich hingeweint. Und dann sagt der kleine Kerl, du musst doch nicht traurig sein. Papa ist in meinem Herzen und in deinem auch.
Ja.
Ich habe natürlich noch viel mehr geheult.
Schlimm, ja.
Oh Gott. Aber wenn du es dir so anschaust, dann ist das doch eine ganz wunderschöne Zuversicht, die in diesem Kind gewachsen ist. Und das konnte noch nichts erklären und war jetzt auch noch nicht so der religiös ausgebildete Mensch. Und trotzdem ist da erstmal Zuversicht, es kann gut werden.
Ja.
Und wenn du das vermitteln kannst, dem Kind diese Zuversicht ins Leben zu schenken, dann ist das ein ganz toller Move.
Total. Wir haben auch, als wir die Paten für unsere Kinder ausgewählt haben, also meine Kinder sind getauft und da haben wir ausgewählt und da hatten wir eine Person dabei, die hat gesagt, du weißt, ich bin nicht wirklich religiös, aber ich glaube ganz, ganz stark an gute Mächte. Und ich gesagt, okay, das reicht mir an Religion. Ich glaube, das ist ja Religion, ne? An gute Mächte zu glauben. Und wo drin die sind, ob in sich selbst, in der Liebe, an irgendwas Gutes zu glauben, das war mir genug, um zu sagen, ja, das ist die Begleitung, die ich für mein Kind auch wünsche.
Ja.
Sag mal, unsere Kinder wachsen ja gerade, was Religion angeht, wachsen die in einer wesentlich vielfältigeren Umgebung auf als wir damals. Zumindest habe ich dieses Gefühl. Ich weiß, wir konnten damals wählen, ob wir in katholische oder evangelische Religion gehen wollten in der Schule. Und ab der 8. gab es dann auch Ethik, wenn man keinen Bock mehr auf Rallye hatte. Aber heute ist Religionsunterricht zum Glück ja viel integrativer. Das heißt, wir lernen ja oder die Kinder lernen in Religion nicht nur die eine Religion kennen, sondern ganz, ganz viele Religionen. Wie wichtig findest du es, dass Kinder überhaupt irgendwas über die verschiedenen Religionen wissen? Weil ich kenne schon viele Eltern, die sagen, ich will eigentlich gar nicht und auch vor 14 nicht, dass die Kinder in Religionsunterricht gehen, weil das geht sie eben nichts an, weil wir haben damit nichts am Hut. Wie findest du das?
Also ich habe auch mit vielen geschichtlichen und geografischen Themen nichts am Hut und trotzdem lernen meine Kinder das. Also ich glaube, die Angst vor Religion ist groß. Ich kann das nicht so gut beurteilen, weil ich eher religionsbezogen jetzt erstmal neugierig und gespannt eingestellt bin. Ich habe jetzt ein Fach studiert, das guckt von außen auf Religionen. Das guckt darauf, was machen Religionen mit Menschen. Und Im besten Fall sind Religionen Sinnsysteme, die Halt und Kraft und Zuversicht und Ressource sind. So. Und ich wollte nie Theologin werden, also von innen zum Beispiel ins Christentum reingucken, sondern mich hat eben das andere interessiert. Und ich glaube, das Wissen über Religion lohnt sich heutzutage total oder auch noch viel mehr als früher, weil diese Welt so verschieden ist. Und die Kinder und Jugendlichen merken doch an jeder Ecke, die anderen sind anders als ich. Und meins ist normal für mich, dass ich zum Beispiel nicht religiös bin. Aha, und da vorne ist die eine, die lackiert sich nicht die Nägel, weil sie mehrmals am Tag betet und dann meint, ich möchte in der Zeit nicht die Nägel lackiert haben. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten zu, ne? Und dann tut es doch gut zu verstehen, das ist für den anderen Menschen religiös begründet. Und ich habe eine Ahnung, warum der das so begründet. Also erstmal gebe ich meinem Kind ja eine Möglichkeit zu verstehen, warum etwas passiert. Mhm. Also warum Leute sich so begründen. Und ich würde jetzt erstmal sagen, das, was ich zu Hause vom Glauben oder Nicht-Glauben kennenlerne, das ist meine Sprache. Und die andere Person hat eine andere religiöse Sprache. Und so wie bei anderen Themen in der Schule würde ich sagen, go for it. Also lern doch kennen, was andere dazu wissen sollen und welche Rolle Religion für andere spielt.
Ich dachte auch gerade in einer Zeit, in der es so viele Glaubenskriege gibt und in denen Religionen schon auch feindselig sich gegenüber eingestellt sind, ist es ja umso wichtiger, Dinge zu verstehen und vielleicht auch Radikalismus zu erkennen und vielleicht auch mitdiskutieren zu können. Letzten Endes ist ja gerade, finde ich auch ganz spannend, wir hatten das letztens, da hat mein Sohn kam nach Hause und hat dann vom Ramadan erzählt und so und dann haben die da tatsächlich drüber diskutiert, über Ostern, Ramadan und so weiter. Da dann auch nochmal mitgeben zu können, guck mal, Islam und Christentum glauben zum Beispiel beide ja irgendwie an Jesus. Also es gibt Jesus auch im Islam. Das ist halt ein Prophet. Es ist einer von vielen und er wird nicht ganz so herausgehoben. Aber es gibt da gar nicht so eine große Konkurrenz, wenn man mal reinguckt, was total spannend ist. Und auch der Ramadan und Ostern, die Fastenzeit davor, das sind sogar recht ähnliche Rituale, die halt anders ausgelegt, zu einem anderen Zeitpunkt und so weiter sind. Aber an sich sind da ganz viele Parallelen, die vielleicht auch helfen können, wenn man die kennt, mehr Toleranz auch gegenüber dem Andersartigen auch zu haben.
Ja, also auch in der Perspektive, die du jetzt anbietest, sind wieder mehrere Facetten drin. Lass uns erstmal das eine anschauen. Dieses Gemeinsame, das ist wirklich, ich glaube, das ist total kraftgebend. Ich habe ganz häufig mit meinen muslimischen Freundinnen eine größere Nähe als mit Menschen, die gar nicht religiös sind, weil die erstmal verstehen, dass ich an was glaube.
Das, ja, stimmt, ja, ja.
Das haben wir erstmal gemeinsam, ne? Und dann hast du eben aber auch noch was gesagt. Du hast gesagt, das kann Radikalismus vorbeugen. Jetzt erstmal ganz hart gesprochen, jede Religion hat das Potenzial, religiös begründet Gewalt auszuüben. Mhm. Das ist hart, ne? Also weil man sagt immer, die eigene, nee, wir sind ganz friedlich. Das stimmt einfach nicht. Alle Religionen haben für sich irgendwann in ihrer Geschichte Zeiten gehabt oder haben es immer noch zum Teil, Zeiten gehabt, wo sie versucht haben, andere zu unterdrücken und das wurde religiös oder göttlich begründet. Das gibt es immer. Und jetzt kannst du aber davon ausgehen, und ich würde sagen, das ist mit das wichtigste Grund-Know-how zu Religion, nämlich jede Religion hat eine riesige Bandbreite. Also innerhalb von jeder Religion gibt es Strömungen, Schulen, Lehrmeinungen, konservativ bis liberale Vorstellungen. Das heißt, du kannst niemals bei keiner dieser Religionen sagen, die ganze Religion ist so und so.
Ja.
Das ist einfach falsch. Also das kannst du weder für die monotheistischen, die du jetzt irgendwie alle kennst, noch kannst du das für andere Strömungen. Das heißt, du wirst möglicherweise jemanden treffen, der seine Religion ganz schön konservativ auslebt und dann bist du irritiert, weil du insgesamt viel mit Freiheit deinen Kindern mitgibst oder so. Und umgekehrt gibt es aber Leute, die einfach jeweils relativ streng ihre Religion ausleben. Die werden sich dann aber auch nah fühlen, obwohl sie zwei verschiedenen angehören.
Ja, stimmt.
Okay, also Religion ist wirklich immer erstmal ganz stark davon auch geprägt, was wir draus machen. Mhm. Und wir sind Menschen und Menschen legen aus, was sie da glauben.
Ja, da sprichst du was Gutes an, ne? Wir haben ja jetzt viel auch über das Tröstende gesprochen, über den Tod und wie man damit umgeht. Aber Religion kann ja schon auch gerade in Bezug auf Erziehung richtigen, also das ist jetzt wertend und ich kann nichts dagegen tun, es kommt raus bei mir. Es ist wertend. Ich finde das schlimm, wenn Religion Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung total einschränkt und vor allem Kinder einschränkt, wenn Religion Angst macht, wenn Religion davor zurückschreckt, die Einzigartigkeit von Menschen auch anzuerkennen und den freien Willen zuzulassen. Was kann das mit Kindern machen, wenn Religion richtig, richtig einengend wird?
Es gibt natürlich eine Art, Religion auszulegen, wo Menschen mit klein gehalten werden oder beengt werden oder in ihrer Freiheit eingegrenzt werden. Und ich verstehe auch, wenn Eltern deswegen erstmal eine Zurückhaltung haben, ne? Wenn du aber grundsätzlich dein Kind mit Freiheit und Zuversicht ausstattest und so weiter und dann begegnet es so einer anderen Familie und nimmt wahr, oh, krass, das ist ja ziemlich unangenehm oder da wird die Religion jetzt für uns Erwachsene gesprochen dazu missbraucht, einen ziemlich schlechten Erziehungsstil zu legitimieren oder sogar Gewalt zu legitimieren oder so. So, und lass uns das doch mal an dem Thema irgendwie durchdenken. Beispiel, jemand schlägt seine Kinder und sagt, das ist jetzt eine Strafe Gottes oder das ist von Gott gewollt.
Ja.
Ja, das ist einfach ein ganz schrecklicher Erziehungsstil. Und die Religion kann erstmal nichts dafür, dass dieser Mensch das so blöd macht.
Ja.
Okay, mein Verständnis von Gott ist, er liebt Menschen und wen man liebt, den behandelt man auch gut. So, du siehst daran, der eine nimmt Gott, um sein schlechtes Verhalten zu begründen und ich nehme Gott, um mein wohlwollendes Verhalten zu begründen. Mhm. Und beide sind wir irgendwie religiöse Leute. Die Religionen sind also immer das eine und dann sollte man, finde ich, mit einem ganz guten Menschenverstand drauf gucken, was der andere da draus macht und nicht einfach sagen, Religionen sind schlecht, weil Menschen damit dummes Zeug machen. Weil ich würde sagen, die Freiheit, die wir uns nehmen, mit einer Religion Menschen unfreundlich umzugehen, die beinhaltet auch, dass wir die Verantwortung dafür haben, was wir dann tun.
Voll. Dieses Glauben an etwas. Ne? Wir haben eben schon, du hast es ganz gut gesagt, ey, über den Weihnachtsmann müssen wir nochmal sprechen. Meine Mutter hat auch immer gesagt, den Weihnachtsmann hat Coca-Cola erfunden. Okay, also den Weihnachtsmann, Anna, Elsa, all diese Magie, an die Kinder glauben. Mhm. Der Osterhase kommt auch noch dazu. Es sind ja ganz viele Bilder, die über eine religiöse Geschichte manchmal gesetzt werden oder die über Religiosität vollkommen hinausgehen, wie Anna und Elsa, die könnte ich jetzt irgendwie auch nicht mit nichts obwohl, vielleicht wäre das so wie diese Naturgötter, die dann den Blitz schicken und das Eis und so, ne? Wahrscheinlich kannst du das alles irgendwie auf Religion zurückführen. Aber was ist mit dieser Magie, die keine Religiosität hat? Hat das mit Religion was gemeinsam?
Ja, klar. Also auch das sind ja Sinnsysteme, ne? Also ich mache dir mal ein ganz lustiges Beispiel aus dem Studium. Als ich studiert habe damals, war gerade so eine relativ frische, kleine religiöse Bewegung am Start. Das war die Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters.
Wow.
Und da hat
ich will
so
ein da rein.
Typ, ja, es war krass. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und dann hat so ein Typ die gegründet, es war richtig strange, hat die gegründet und hat sich dann, weil er sich als religiöser Mensch erfolgreich dargestellt hat, sich so ein Nudelsieb auf den Kopf gesetzt und das als seine religiöse Kopfbedeckung genommen. Es war, glaube ich, eine Verarschung. Und hat sich so auf seinen Personalausweis ablichten lassen. Also jetzt nimm das erstmal so als ganz abstraktes Beispiel. A, kann sein, er hat wirklich dran geglaubt. Das ist ja möglich. B, ist er einfach ein richtig guter, humorvoller Typ, der sich was ausgedacht hat. C, ist was Schlimmes passiert? Nein. Und das ist es, glaube ich. Also ich hatte vorhin von den imaginären Freunden erzählt, ich mache mir 0,0 Sorgen. Also lass uns überhaupt keine Angst davor haben, dass Kinder sich Sinnsysteme bauen. Das ist ja eine ganz positive Form von Bewältigung, mit dem Leben zurechtkommen, mit Dingen, die ich noch nicht verstehen kann, die ich noch nicht überschauen kann. Und warum sollten wir denen das wegnehmen?
Was ist mit diesem, also es gibt ja eine große Diskussion darüber, zum Beispiel, ob man den Weihnachtsmann überhaupt erwähnen sollte oder nicht. Bei uns im Dorf, also wir wohnen in der Nähe von Hamburg und da gibt es so ein Ritual, Weihnachtsmann wecken. Das ist an dem Freitag vor dem ersten Advent, kommen alle Kinder an den Rathausplatz. Da steht dann die Feuerwehr mit einem riesigen Fahrzeug, mit so einem Leiterfahrzeug. Und dann ist oben ein Fenster des Rathauses beleuchtet und da hörst du dann Schnarchgeräusche. Alle Kinder singen gemeinsam, schreien gemeinsam, bis irgendwann der Weihnachtsmann aufwacht und sagt, was ist denn hier los, so viele Kinder? Und dann holt die Feuerwehr mit Blaulicht, es ist ein Riesenspektakel, mit Blaulicht diesen Typen aus dem Rathaus. Dann wird er runtergebracht auf eine Bühne und dort können die Kinder dann ihren Wunschzettel abgeben.
Ach
und
Gott.
Ja, und jedes Kind bekommt einen Schoko-Weihnachtsmann an diesem Tag. Du kommst nicht darum herum. Also in unserem Ort kannst du nicht an den Weihnachtsmann glauben. Es funktioniert einfach nicht. Also meine Mutter versucht manchmal mit dem Christkind dagegen zu halten. Sie hat verloren auf allen Kanälen. Das funktioniert nicht. Bei uns gibt es den Weihnachtsmann, dagegen kannst du nichts tun. Dann gibt es aber natürlich auch in dem Ort die Diskussion, wie, wann können wir den Kindern sagen, das war alles nur eine Riesenlüge und das ist der Ortsvorsteher. Was macht das denn dann, weißt du? Das bezaubert von meiner Geschichte.
Ich liebe die Geschichte. Also erstmal, warum haben wir Erwachsenen so einen Stress, die Kinder so früh aus der Fantasie rauszuholen? Wir haben doch noch Jahrzehnte genug harte, rationale Welt vor uns.
Ja, Moment, es sind die Drittklässler, die Kinder da rausholen. Die anderen. Sie kommen dann nach Hause und sagen, sag mal, der Olli hat gesagt.
Habt ihr nicht in Wahrheit die Geschenke gekauft? Ja, haben wir. Also, wie ist das? Das ist eine große Geschichte. Erstmal ist es super schön. Nimm es erstmal doch als Kraft, als Ressource. Es ist schön. Es ist was Schönes. Wir haben genug Härte im Leben. Und es kommt noch viel mehr Härte dazu, wenn die erwachsen werden. Deswegen genießt es und lasst es die Kinder genießen, solange sie können. Und jetzt kommt die Frage dahinter, Christkind, Weihnachtsmann. Oh nein, wie soll das denn gehen? Und wir sind doch echte christliche Menschen und dann dürfen wir doch nicht an Weihnachtsmann glauben, höre ich daraus.
Nord-Süd-Gefälle, sage ich dir.
Okay, also da gibt es von bis. Gibt es auch wieder ganz viele individuelle Lösungen, informieren. Das kennst du bestimmt aus deinem Umfeld auch. Wir zum Beispiel sagen, glaub mal das, was du glauben magst. Und wir kaufen aber mit den Kindern zusammen die Geschenke. Also wir tun nicht so, als ob jemand anders die Geschenke durch den nicht vorhandenen Kamin in unsere Wohnung schickt, sondern wir kaufen die mit denen. Und die sind noch sehr klein. Also wir tun denen das an, ja, dass sie das herausfinden. Okay. Und trotzdem stellen wir vor die Wohnung Möhren und Milch und was man da so an Heiligabend machen kann als Ritual. Und ehrlich gesagt, wir essen das dann auch immer heimlich. Und am nächsten Morgen sagen wir, ja, guckt mal, ob der da war. Und natürlich hat der Weihnachtsmann oder das Christkind, je nachdem, was gerade im Trend ist bei uns, die Sachen dann unter den Tannenbaum gelegt.
Ich finde das gerade voll klug, was du sagst, weil ich glaube, dass wir oft sehr erwachsen darüber nachdenken. Für Kinder können ganz viele Dinge parallel existieren. Wir haben bei dieser Diskussion mit Weihnachtsmann und dann nicht mehr dran glauben. Also ich glaube, dass es Kindern recht schnell zumindest über diesen Enttäuschungsschmerz hinweg hilft, wenn sie in das andere Team umwechseln dürfen. Also wir haben dann gesagt, so, das ist jetzt hier ein erlesener Club, du weißt jetzt Bescheid, aber lass mal deinem kleinen Bruder, lass mal deinem kleinen Cousin oder so den Glauben daran, dann war es ganz schnell überwunden.
Ja, und es gibt auch noch einen religionswissenschaftlichen Ausdruck, der dir vielleicht was hilft. Heutzutage sind ganz viele Leute irgendwo zwar geprägt worden, leben es aber nicht mehr aus oder sind bewusst auf Distanz gegangen oder so. Und es gibt einen Ausdruck, der heißt spirituelle Wanderschaft. Das heißt, du suchst dir zum Beispiel was zusammen. Also du hast jetzt erzählt, du bist christlich geprägt worden, aber vielleicht gehst du in eine Yoga-Klasse und liebst da die Spiritualität. Das könnte ja sein. Und dann kombinierst du halt die Dinge, die dir wohltun, dazu. Und irgendwie kriegst du das in dir ja auch vereint. Und deshalb, Kinder können wirklich, glaube ich, ganz, ganz viel Gutes integrieren, was ihnen Kraft gibt. Und ich würde nicht sagen, dass wir da große Angst vorhaben müssen.
Weißt du, was ich da gerade denke? Das finde ich eigentlich voll schön. Kinder haben auch ihre eigene Religion, ob man will oder nicht. Also dieses, wenn man eine starke Religion hat, klar, dann füttert man die Kinder natürlich mit Geschichten, mit Informationen, mit Ritualen und so. Wenn man keine Religion hat, machen Kinder von ganz alleine, ne? Also du hast gerade erzählt, deine Kinder imaginäre Freunde, also sowas kann ja neben der Religion, haben wir ja gerade schon drüber geredet, dass Dinge auch sehr gut nebeneinander existieren können. Aber auch abseits von Religion kann es bei Kindern dazu kommen, dass sie sowas haben oder wird immer eigentlich dazu kommen, dass sie irgendwas haben, an was sie glauben. Mein Sohn hat daran geglaubt mit 4, dass er als Tiger wiedergeboren wird. Er hatte keine Angst vor gar nichts, weil wenn ihm was passiert, der wird als Tiger wiedergeboren. Fand ich super interessant und kann man so stehen lassen. Vielleicht kann man, wenn man selbst nicht glaubt, aber man will den Kindern den Glauben nicht verbauen, auch einfach fragen statt sagen. Also woran glaubst du denn? Wenn die Kinder fragen und wenn man selbst keine Antwort hat, Gegenfragen stellen, weil Kinder bieten eigentlich immer mega viel an, was sie selbst glauben. Und dann kann man sagen, oh, spannend, also das kann sein. Wer will es ausschließen?
Ja, das würde ich dir ganz ähnlich vorschlagen, ehrlich gesagt. Also wenn du zum Beispiel diffus glaubst und sagst, ich will das trotzdem gerne weitergeben oder du glaubst gar nichts und sagst, wie mache ich es richtig? Erzähl, soweit du erzählen kannst, von dem, was du glaubst. Und die Person, die zum Beispiel nicht glauben kann oder nicht glauben will, weil sie es einfach für sich nicht passend findet, die kann sagen, ich weiß es nicht. Und was empfindest du denn? Und Kinder von sehr rationalen oder sehr areligiösen Eltern spüren ganz genau, dass die Eltern das nicht so gut finden und entwickeln vielleicht genau deshalb erstmal für sich eine Andersartigkeit, so einen Kontrapunkt. Und erstmal, glaube ich, ist wichtig, wie bei allen Themen mit Kindern, werte es nicht ab. Also sei einfach da, sei im Staunen. Ne? Ich finde, das hilft immer sehr, wenn die dir alles Mögliche erzählen, mit ihnen zu staunen über das, was sie da empfunden haben. Und Kinder haben ja manchmal Fantasien, wo du merkst, oh ja, die tun ihnen gut, alles fein. Und dann gibt es aber Fantasien, die vielleicht eine Grenze überschreiten, wo das Kind sich in irgendwas reinsteigert und du merkst, ah, das wenn es da jetzt weiter dran bleibt und die Fantasie weiter ausbuchstabiert, dann tut es nicht gut. Und solchen Dingen sagen wir halt ganz vorsichtig Stopp.
Genau, das würde ich auch so. Also bei Ängsten im Allgemeinen kann man ja stoppen oder weiterdrehen, bis es wieder gut ist. Also irgendwie auch Ressourcen dazu denken. Das kann man ja auch immer machen. Ne? Also wenn man sagt, ich habe Angst vor der und der Sache, kann man ja auch einfach die Gedanken nochmal weiterdrehen. Ne? Also was dich bedroht, wie könntest du dich schützen? Das funktioniert jetzt nicht bei Kriegsängsten oder so, ne? Das ist ja sehr, sehr konkret, aber das funktioniert bei so Sachen wie, ich habe Angst, das, weiß ich nicht, das Monster unterm Bett oder so, ne? Dann kann man es auch weiterdrehen und sich auch anfreunden mit dem Monster und so weiter. Aber da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Finde ich aber einen guten Hinweis zu sagen, Fantasie ist ja nicht immer nur wohltuend. Genauso wie Glaube, Religiosität nicht immer wohltuend ist. Aber zu sagen, wenn man Kinder hat, kann man sich und darf man sich einfach aus das Beste auch irgendwie aus dem rausholen, was gut tut. Meine Mama ist tatsächlich sehr religiös und die hat aber immer gesagt, die Religion ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Religion. Das fand ich immer einen guten Leitsatz, weil sie hat sich nicht so an Gesetze gehalten, die uns als Familie nicht gut getan haben. Also ich weiß, dass sie zum Beispiel nicht diese Sonntagspflicht, ne? Das hat sie immer gesagt. Wenn wir sonntags als Familie gerade was zu besprechen haben und am Frühstückstisch sitzen und das tut uns gerade gut und das brauchen wir, dann unterbrechen wir das nicht für einen Gottesdienst. Und das ist klug gewesen. Also das hat mir, glaube ich, da auch einen guten Umgang mit gelehrt. Und ich glaube, so kann man das auf alles übertragen. Der Mensch ist nicht für die Religion da. Und dann wird es wahrscheinlich toxisch und schwierig, wenn das so ausgelegt wird.
Genau. Und du wirst aber Leute haben, die das für sich genau so bejahen.
Also
das ist das Herausfordernde. Ja, das Herausfordernde. Und es gibt so einen Ausdruck, der heißt, die Freiheit des anderen aushalten. Und das ist in Bezug auf Religion richtig schwer. Und wir haben in Deutschland ja eine Religionsfreiheit im Grundgesetz stehen. Und die sagt erstmal, wir haben eine Freiheit zur Religion. Das sagt unsere Verfassung. Die Franzosen zum Beispiel würden sagen, Freiheit von der Religion. Also bleib mir fern mit Religion. Das sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Wir sagen erstmal, Religion ist eine Ressource in unserem Land und in anderen Ländern wird das anders gelebt.
Ich finde das ein super spannendes Thema. Ich hoffe, es war auch, wie wir es versprochen haben, für Leute interessant, die mit Religion gar nicht so viel am Hut haben.
Aber Tina, bevor wir jetzt Tschüss sagen, müssen wir noch eine ganz schöne religiöse Anekdote sagen.
Sag mal.
Okay, also eine Sache muss ich noch dir erzählen, weil das ist, glaube ich, egal, ob du einer Religion dich angehörig fühlst oder so am Suchen bist oder dich gar nicht religiös fühlst. Ich glaube, das kannst du mit allen Kindern machen und es ist was sehr Lustiges.
Spaghetti? Monster?
Wir sprechen abends manchmal mit Gott, also auch nicht jeden Abend, aber wenn es sich anbietet und wir kuscheln abends noch so zusammen und die Kinder sind noch ein bisschen aufnahmefähig, dann spreche ich mit ihnen mit Gott. Und ich frame das so mit irgendwie im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Das kann man aber natürlich weglassen. Und man kann auch einfach sagen, lass uns über den Tag sprechen. Und wir sagen dann, wofür wir dankbar sind, so reihum. Und das kannst du ja auch ohne jede Religiosität machen.
Voll.
Und das finde ich aber total schön, weil das nochmal mit den Kindern so einen Reflexionsmoment gibt. Was war eigentlich wichtig für die an dem Tag heute? Und meine Kinder und ich zählen dann also sowas auf und der eine sagt dann, ja, danke für das Eis heute oder danke, dass ich Paw Patrol sehen durfte oder so. Und ehrlich gesagt, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für alles, was jetzt rund um dieses große Thema ist, manchmal sagt einer von beiden aber auch einfach nur Pups.
Das ist wunderschön.
Und nimm das mit dieser freundlichen Gelassenheit, die du ja vorhin auch gesagt hast. Ne? Also wenn es Gott gibt, dann ist es gut. Und wenn es ihn nicht gibt, haben sie nichts verloren. Pups. Ja? Also das finde ich so gut. Und sich da nicht zu verspannen und keine Angst zu haben, dass es vielleicht nicht reicht, was ich denen beibringe. Oder dass sie nicht gut genug in der Religion werden oder nicht gut genug ohne die Religion werden. Lass mal vertrauen.
Ja, auch so aufs eigene, ne? Weißt du, was ich auch richtig witzig fand? Mein Sohn hat mich mal gefragt, ob Amen absenden heißt.
Ja,
das
stimmt.
War auch so richtig witzig, so als hätte er eine WhatsApp geschrieben. Und mit Amen kann man absenden und davor kann man es aber auch einfach nur mal canceln.
Ja.
Fand ich auch total lustig. Aber da ist mir auch klar geworden, dieses Absenden ist schon was Schönes.
Auch, und das passt auch, ne? Also Amen heißt ja übersetzt, ich glaube. Also es ist die kürzeste Form, also Hebräisch und Arabisch haben beide einen ganz ähnlichen Wortstamm an der Stelle.
Mhm.
Und das heißt in der Kurzform, ich glaube.
Ja, ja, also echt interessantes Thema, das mir auch ganz viel zu denken wieder gibt und ja, was auch eine große Wichtigkeit hat, ich glaube, in jedermanns Leben, wenn er Kinder hat, weil an irgendwas und wenn es an die eigenen Ressourcen ist, an irgendwas glaubt man ja immer, wenn man Kinder in die Welt setzt, an die Schönheit des Lebens oder an irgendwas, das die Welt lebenswert macht und das Leben lebenswert macht. In diesem Sinne, guck mal, haben wir das jetzt romantisch fast ein bisschen geschlossen.
Mit Zuversicht.
Mit Zuversicht, so gehört sich das. Vielen, vielen lieben Dank, Regina, für dein Fachwissen und für deine Worte.
Sehr gerne.
Und damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge. Links und Infos zu dieser Folge und zu Regina Laudage-Klebeck. Außerdem zu ihrem Buch Obdachlos katholisch findet ihr in den Shownotes. Bei Kritik, Fragen oder Themenwünschen schreibt uns wie immer gerne an podcast@eltern.de. Bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.